ABC-Journal Streiflichter.
Und das sind die Themen. Die Welt anders sehen. Ein Bericht über Joan Roos, über seine spezielle Methode zur Orientierung und Mobilität für blinde Menschen. Walhaut unter der Fingerkuppe. Das Fühlbuch für blinde Kinder. Ein Artikel aus Glaube und Heimat. Für mich ist Blindheit und Sehbehinderung kein Spezialthema. Das sagt Pastor Andreas Czarnowski in einem Gespräch über den Dienst in der Blindenseelsorge und über seine zukünftigen Aufgaben. Die lautlosen Kirchengemeinden. Ein Bericht über Kirche und taubblinde Menschen in Norwegen aus Glaube und Heimat. Und Desirees Traum. Über die Situation von Menschen mit grauem Star in Afrika. Ein Artikel aus der Zeitschrift Tran.
Die Welt anders sehen. Entdecker auf Expedition. Als Vorbild und Coach motiviert Joan Roos Kinder und Jugendliche mit Sehbehinderung, ihre Umgebung zu erkunden und neugierig zu sein. Dafür bringt er ihnen eine einzigartige Technik bei. Von Paul Kraus. Aus Glaube und Heimat. Joan Roos sieht aus wie ein Held aus einem Actionfilm. Sportlich und selbstbewusst, in dunkelrotem Polohemd mit großer Sonnenbrille im braun gebrannten Gesicht. Auch die Biografie des gebürtigen Mexikaners bietet so einiges, das sich gut in einem Blockbuster machen würde. Roos hat den Grand Canyon durchwandert und Gebirge erklommen, hat bislang in 27 Ländern gearbeitet, spricht Spanisch und Englisch, gutes Deutsch und ein wenig Italienisch. Außerdem hält er den Weltrekord im Mountainbiken auf Zeit, genauer im Blind Mountainbiken. Denn der 38-Jährige ist seit seiner Geburt vollständig blind. Als Vorbild und Coach beim Berliner Verein Anders Sehen trainiert er Kinder mit Sehbehinderungen in ganz Deutschland, sich in ihrer Umgebung sicher zu bewegen. Wir dürfen Kindern nicht beibringen, abhängig zu sein, erklärt er seine Kernbotschaft. Sie müssen die Chance erhalten, zu entdecken, auszuprobieren und Herausforderungen anzunehmen. In Nürnberg leitet er eine Woche lang Schulungen im Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte. Juan bringt Bewegung in die Menschen, sagt Gabriele Feigl, Leiterin des Zentrums. Er animiert, auch mit Behinderung alle Sinne zu nutzen, um ein selbstständiges Leben zu führen und vor allem ein glückliches. Blinde und sehbehinderte Kinder aus dem Förderzentrum sitzen gespannt auf ihren Plätzen. Jugendliche aus den beruflichen Schulen sind dazugekommen. Eltern, Lehrer, Therapeuten. Der Referent wird mit tosendem Beifall empfangen. Er werde eine Anleitung zum Glücklichsein vorstellen, verspricht Feigl. Eine wichtige Botschaft vermittelt Roos den Zuhörern gleich zu Beginn. Am besten ihr nutzt das Klicksonar, wenn ihr in der Welt unterwegs seid. Dazu müsst ihr euch aber erst einmal bewegen. Das sogenannte Klicksonar ist die Technik, für die Roos bekannt ist und die er für seinen Alltag perfektioniert hat. Mit seiner Zunge erzeugt er kurze Schnalzlaute. Aus dem Klang des Echos folgert er dann, ob der Weg frei ist oder welchen Hindernissen er ausweichen muss, beim Gehen und Wandern oder eben beim Fahrradfahren. Unbewusst nutzen wir alle die Geräusche unserer Umgebung, um uns ein Bild von der Umwelt zu machen, erklärt Roos. Wenn er wir sagt, dann meint er damit die Kinder und Jugendlichen, die heute vor die gleichen Probleme gestellt sind wie er als kleiner Junge. Er ist einer von ihnen, kennt sich aus. Die Schwerkraft gewinnt immer, so nennt er eines der Probleme, die Roos schon hundertfach zu spüren bekommen hat. Ein Mädchen im Grundschulalter mit schwerer Sehbehinderung pflichtet ihm lauthals bei, ja, das kenne ich. Sie habe selbst schon viel zu oft das Gleichgewicht verloren und sich verletzt. Laut Roos kann ihr das Klicksonar helfen, Stolpern, Stöße und Stürze zu vermeiden. Allerdings als Ergänzung zu den anderen Techniken und Hilfsmitteln. Seinen Blindenstock hat Roos deshalb auch immer dabei. Der Blindenstock ist ein Teil von mir, wie ein verlängerter Arm, sagt er. Sogar im Grand Canyon hat er mich am Leben gehalten. Nur mit dem Blindenstock könne er sich fließend und natürlich bewegen. Die Welt ist systematisch aufgebaut, erklärt er. Dieses System müssten blinde Menschen verstehen lernen und sich einprägen. Vorwissen erleichtere die Orientierung ungemein. Fußgängerzonen sind symmetrisch, Türen oft in der Mitte einer Wand. Die Sehenden hätten es gerne einheitlich und schön. Wir Blinde können und müssen das nutzen. Mit seiner Echolokalisation kann Ruiz Türen von Fenstern unterscheiden und Wände von Vorhängen. Er kann zum Beispiel auch hören, wie breit und wie hoch ein Hindernis ist und aus welchem Material es besteht. Die Technik nutzt er im Alltag, um in Fußgängerzonen das nächste Café zu finden oder beim U-Bahn-Fahren einen freien Platz. Wenn ich einsteige, dann klicke ich erst in die eine, dann in die andere Richtung. Ich laufe dorthin, wo es leerer klingt. Damit er niemanden belästige, nutze er schließlich vorsichtig den Blindenstock. Sicher ist sicher, sonst sitze ich plötzlich auf dem Schoß eines Fremden. Kein Aufsehen zu erregen ist Ruiz besonders wichtig. Wir sind blind, deshalb sind alle Augen auf uns gerichtet, beschreibt er die Schwierigkeit. Dann sollten wir wenigstens gut aussehen, erklärt er. Ich will mich elegant bewegen, nicht unbeholfen und unsicher. Sehende hätten ihm nie viel zugetraut, erzählt er. Heute weiß er, was er kann. Auch als Blinder kannst du alles schaffen, solange du dir vorher die Fähigkeiten aneignest, die du dazu brauchst. Wer das Klicksonar nutze, laufe nie mit gesenktem Kopf, sei stets neugierig auf seine Umgebung. Ich bringe mir mein Umfeld immer wieder neu bei, sagt Ruiz. Und wenn ich mich einmal verlaufen habe, dann fühle ich mich wie ein Entdecker auf Expeditionsreise.
Walhaut unter der Fingerkuppe. Blindenseelsorge. Ein Fühlbuch soll blinden Kindern die biblische Geschichte von Jona vermitteln. Die Herstellung ist aufwendig. Ein Beitrag von Karen Mieter aus Glaube und Heimat vom 17. Januar 2021. Andreas Czarnowski streicht über die Seite in einem Ringbuch. Das Ungeheuer Gryffalo aus dem Kinderbuchklassiker ist zu sehen, aber auch zu ertasten. Wie kleine Plastikwülste heben sich die Eckzähne hervor. Sie sind ganz glatt, anders als die Tatzen aus rauem Schleifpapier, an denen die Fingerkuppe kurz hängen bleibt. Blinde Kinder erfassen ihre Umwelt vornehmlich über das Fühlen, erklärt der Blindenseelsorger der Hannoverschen Landeskirche. Was beim Gryffalo geht, soll jetzt auch bei Bibelgeschichten möglich werden. Gemeinsam mit anderen will Czarnowski erstmals eine biblische Erzählung als Fühlbuch herausgeben. Einen Prototypen hat der Pastor mit Rainer Delgado vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband und dem Dachverband der Evangelischen Blinden- und Sehbehindertenseelsorge erarbeitet. Es geht um die Geschichte vom Propheten Jona, den ein Wal verschluckt. Die Jona-Figur lässt sich herausnehmen und in einem aus Stoff genähten Wal stopfen. Die Walhaut fühlt sich kühl an. Das Meer besteht aus einer Latexbahn, mit der sich sogar Wellen schlagen lassen. Andere Elemente sollen mit UV-Lack gedruckt werden, in mehreren Schichten, damit sich die Punktschrift gut abhebt und Strukturen fühlbar werden. Es sei geplant, eine Bibelbuchreihe für Kinder zu entwickeln, sagt Barbara Brosius vom Dachverband der Evangelischen Blinden- und Sehbehindertenseelsorge. Aus unserer Sicht sind biblische Geschichten elementar für die Entwicklung eines Menschen. Rainer Delgado hat schon mehrere Fühlbücher konzipiert. Es ist schwer, ein tastbares Bild zu machen, das ein blindes Kind auch versteht, sagt er. Er selbst ist seit 20 Jahren blind und hat erfahren, dass etwa manch gut gemeintes Tastmodell einer Sehenswürdigkeit auch für Erwachsene kaum zu entschlüsseln ist. Wenn ein Baum direkt hinter einem Auto steht, sei das für Sehende klar abgrenzbar. Aber diese Art von Eindruck von der Welt haben blinde Kinder nicht. Vom Jona-Buch sollen zunächst 200 Exemplare entstehen. Das ist aufwendig und teuer. Neben der Brailleschrift, die viel Platz erfordert, und den tastbaren Elementen enthalten die Bücher auch Buchstaben in der Schwarzschrift der Sehenden. Eltern sollen sie gemeinsam mit den Kindern lesen können. Unsere Bilder müssen mehr erreichen, als sich nur gut anzufühlen, sagte Czarnowski. Vieles gibt es zu beachten. Von Geburt an blinde Kinder entwickelten zum Beispiel erst mit der Zeit eine Vorstellung von Dreidimensionalität. Die Fühlelemente müssen zudem stabil sein. Aufklappbare Fenster, handgenähte Figuren, meist arbeiten die Macher mit Ehrenamtlichen oder Werkstätten zusammen, damit die Fühlbücher bezahlbar bleiben. Rund 6.000 bis 7.000 blinde oder stark sehbehinderte Kinder zwischen 2 und 10 Jahren gibt es in Deutschland, schätzt Delgado. Die Zahl der Schüler mit entsprechendem Förderbedarf gebe einen Anhaltspunkt. Genaue Erhebungen fehlten. Für sie seien vielleicht 30 taktile Bücher erhältlich, während gleichalte Sehende Regalwände voll zur Auswahl hätten.
Com-In-Netzwerk Nachrichten, kurz China.
Am Telefon begrüße ich Pastor Andreas Czarnowski in Hannover. Hallo.
Hallo, und da ich lange in Ostfriesland gelebt habe, sage ich jetzt auch mal Moin noch dazu.
Moin, moin, ja. Wir befinden uns noch am Vormittag. Schön, dass ich Sie an der Strippe habe. Sie sind noch Pastor der Blinden-, Sehbehinderten- und Taubblindenseelsorge der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers und werden in eine andere Arbeit wechseln. Bevor wir darüber sprechen, möchte ich aber gern wissen, welches waren denn Ihre bisherigen Hauptaufgaben?
Das Schöne an der Blinden- und Sehbehinderten-Seelsorge ist natürlich, dass man da einen großen Fächer von eigenen Gestaltungsmöglichkeiten hat. Aber es gibt natürlich einige Grundstandards, die einfach dazugehören. Das ist zum einen natürlich die Seelsorge, steckt ja auch schon ein bisschen drin im Namen, also die Seelsorge. Da ging es mir in den letzten 8 Jahren darum, vor allen Dingen Menschen, die mit einer Sehbehinderung oder Blindheit leben müssen, dann seelsorgerlich zu betreuen. Vor allen Dingen in den Anfangsbereichen, wenn jemand gerade erst die Diagnose bekommt, das sind ja heutzutage ja auch viele, viele ältere Menschen, die dann erst mit 60 oder manchmal mit 70 Jahren eine Diagnose einer Sehbehinderung bekommen. Und das ist ja leider auch eine anwachsende Zahl. So, der zweite große Bereich neben der Seelsorge war für mich ein Stück der Öffentlichkeitsarbeit, das viel mit den Gemeinden, Kirchenkreisen und auch mit der ganzen Landeskirche bei mir zu tun hat, also wo ich für die geworben habe für die Bedürfnisse von sehbehinderten und blinden Menschen. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Fortbildungsseminare dazu gehalten. Eine große Serie zum Beispiel mit Menschen, die Besuchsdienst machen. Und da begegnen sie natürlich auch Menschen mit einer Sehbehinderung. Dafür habe ich viele Sehbehinderung, dann auch viele Seminare angeboten. Der dritte Bereich, der mir auch persönlich viel Spaß gemacht hat, ist natürlich alles, was so mit Gottesdienst und Religionsunterricht und Konfirmandunterricht zu tun hatte. Ich habe hier unter anderem auch an der Blindenschule in Hannover unterrichtet. Ein Bereich, der mir unheimlich Spaß macht. Also ich bin gerne Pädagoge gewesen auch.
Das ist eine ganze Menge, die Sie da aufgezählt haben. Wie haben Sie Ihre Arbeit erlebt? Sie sind ja auch selbst blind. Und was war Ihnen besonders wichtig?
Also was das Schöne wirklich an meinem Beruf ist, das ist die Begegnung mit Menschen. Und das habe ich wirklich immer genossen. Man könnte ja denken, wenn man blind selber ist, dann weiß man alles, was zum Thema Blindheit gehört oder Sehbehinderung gehört. Ich habe sehr schnell gemerkt, das ist eben nicht der Fall. Und man muss neugierig bleiben auf Menschen und dann sieht man und spürt, dass jeder so seinen eigenen Weg gefunden hat, also mit seiner Sehbehinderung oder Blindheit zu leben. Und ich habe mich oft als derjenige empfunden, der so ein klein bisschen Wegbegleiter ist dabei. Also wenn es darum geht, wie findet man seinen eigenen Weg? Ich habe im Laufe der Zeit als Blindenseelsorger auch noch eine extra psychotherapeutische Ausbildung gemacht, die mir auch noch einmal geholfen hat, also auch diesen Fokus stärker anzulegen, also Menschen wirklich zu begleiten. Und da habe ich unter anderem etwas entwickelt, was es hier in den Bereichen unserer Seelsorge noch gar nicht gab, nämlich Ehepaarkurse für Menschen, die zusammenleben, also sehbehindert, blind, schrägstrich, dann einen sehenden Partner. Ich habe dann sehr schnell gemerkt im Laufe der Zeit der Begegnung, dass das oft manchmal auch so ein ganz großes Bedürfnis war. Also wie kriegen wir es hin, dass wir einander hören und auch verstehen? Das habe ich dann mehrere solcher Kurse auch gemacht. Das war auch so ein Schwerpunkt meiner Arbeit.
Ja, da sind wir schon bei dem Konkreten. Was meinen Sie denn, sind die besonderen Herausforderungen, die man in der Blinden- und Sehbehindertenseelsorge gegenwärtig zu bewältigen hat?
Also ich glaube, eins der größeren Probleme, die wir im Moment haben, ist tatsächlich, dass unsere Kirchen im Moment sehr, sehr stark mit vielen äußeren Bedingungen zu kämpfen haben, die zum Beispiel jetzt die Pandemie mitgebracht hat oder auch die Entwicklung insgesamt der Kirchen in unserer Gesellschaft. Wir haben ja oft den Anspruch gehabt in unseren Landeskirchen, dass wir Volkskirche sind, und die Entwicklung zeigt sich aber durchaus, dass es eben durchaus auch anders ist. Und das bedeutet, wo früher eben es selbstverständlich war, in einer großen Kirche, die eben präsent ist in allen anderen Landesteilen, und durch viele Institutionen und was es eben alles da gab, dass man eben auch präsent mit diesen diakonischen Themen, mit diesen seelsorgerlichen Themen. Und je mehr praktisch manchmal auch der Fokus fällt, also wie können wir uns noch organisieren, da fällt leider, also das ist meine Beobachtung, tatsächlich auch, wie manche das ja empfinden vielleicht, als Spezialthemen beiseite. Und für mich ist es eben kein Spezialthema, gerade was die Sehbehinderung und Blindheit anbelangt. Wenn wir auf die letzten Jahre gucken, sehen wir nur steigende Zahlen im Sinne von Sehbehinderung, und das natürlich vor allen Dingen im Altersbereich. Und wenn da, denke ich, muss man einfach auch weiterhin am Ball bleiben, in welcher Form. Und ich wünsche mir, wenn es denn nicht in einer Spezialblinden- und Sehbehindertenseelsorge der Fall ist, doch zumindest im Bereich zum Beispiel der Inklusion, dass man dort einfach auch da am Ball bleibt.
Genau, auf Ihrer Webseite heißt es, dass Sie auch auf dem Kirchenkreise und Kirchengemeinde auf dem Weg zur Inklusion von seheingeschränkten Menschen, schwieriges Wort, beraten. Was meinen Sie, was könnte da ganz konkret wichtig sein? Und wie ist der Zustand, den haben Sie ja jetzt schon beschrieben, also wie könnte man das konkret verbessern?
Für mich fängt das zum Beispiel ganz einfach beim Gottesdienst an. Also wenn ich oft die Kirchengemeinden beraten habe, Pfarrerinnen und Pfarrer und die Vorstände und einzelne Gruppen, dann haben die mich oft gefragt, ja, aber bei uns in der Gemeinde gibt's doch keinen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist auch viele Sachen sehr leicht zu erklären. Denn wenn ihr eure Gottesdienste so feiert, dass Menschen sich nicht eingeladen fühlen, die eine Sehbehinderung haben oder eben blind sind, dann werden die auch nicht auftauchen. Das fängt zum Beispiel bei ganz kleinen Sachen an, dass zum Beispiel die Informationen für Menschen mit einer Sehbehinderung gar nicht an diejenigen gelangen können, weil zum Beispiel eine Webseite nicht barrierefrei ist, weil das Gemeindeblatt in der kleinsten Schrift gedruckt worden ist, die es nur geben kann, und Sehbehinderte enorme Schwierigkeiten haben, das überhaupt zu lesen. Also da fängt es zum Beispiel an, Informationen müssen bereitgestellt werden. Ich war lange Jahre, also das jetzt schon seit 25 Jahren, mache ich die Fort- und Ausbildung von Lektoren und Predikanten. Ich habe früher, als ich noch mit dem Bereich noch gar nicht so zu tun gesagt, oft, Leute, sagt nicht so viel an im Gottesdienst. Heute würde ich genau das Gegenteil sagen. Gerade für Sehbehinderte und blinde Menschen ist es wirklich notwendig, auch durchaus manche Ansagen im Gottesdienst zu machen, damit man auch mitverfolgen kann. Die Frage ist zum Beispiel Gesangbuch. So, wenn man in einen Gottesdienst kommt, ich habe immer wieder gesagt, Leute, ihr müsst wirklich auch zum Beispiel Gesangbücher bereithalten, die einfach groß geschrieben ist. Wo das angeschafft worden ist, da habe ich ein Feedback bekommen, uns reißen die Leute diese großen Gesangbücher aus der Hand, weil es durchaus auch viele Leute gibt, die ihre Brille mal vergessen haben und gerne darauf zurückgreifen. Und natürlich, ich würde mal sagen, das Einfachste, die Augen einfach aufhalten. Und ich plädiere wirklich für auch eine Willkommenskultur. Da habe ich mal als Pastor, bei uns hier in Niedersachsen heißt es ja Pastor, als Pfarrer da immer großen Wert drauf gelegt, dass wir Kirchenvorsteher, Küsterin, was es alles gibt, Menschen ein offenes Auge und Ohr haben für Menschen, die dann, das kann man manchmal ja auch schon sehen, wenn da jemand mit seinem Blindstock natürlich kommt oder wenn man merkt, er hat Schwierigkeiten beim Reinkommen, dass man einfach nicht stur auf seinem Platz sitzen bleibt, sondern wirklich auch reagiert. Dass eben auch nicht nur Pastoren und diejenigen Verantwortlichen gefragt, sondern auch wirklich eine ganze Gemeinde. Und das kann man, denke ich, auch formen. Das kann man, da kann man auch Verständnis auch wecken dafür.
Das, was Sie da schildern, das zeigt, dass dieser Prozess wahrscheinlich nie abgeschlossen wird, dass also da immer während gearbeitet werden muss. Und Sie sind schon lange in diesem Bereich tätig und haben sich neu orientiert. Was hat Sie bewogen, nach etwas anderem Ausschau zu halten? Und was wird denn Ihre künftige Aufgabe?
Meine Aufgabe, das ist, geht aber nicht nur mir so, sondern auch ganz vielen in unserer Landeskirche so, ist zeitlich begrenzt. Also im Moment liegt das bei 8 Jahren. Als ich damals kam, war es noch 6 Jahre. Das hat natürlich damit zu tun, dass man möchte, dass den Gemeinden die Pastoren, die Pfarrer nicht abhanden kommen. Und deshalb versucht man eben diese Sonderaufgaben eben so zu zeitlich zu limitieren. Man möchte gerne, dass eben Pfarrer auch durchaus immer noch mit der Gemeinde zu tun haben. Und bei mir waren die 6 Jahre abgelaufen. Ich hatte dann noch um eine Verlängerung gebeten. Die ist mir auch gewährt worden von 2 Jahren. Und ich habe gesagt, also bevor jetzt die sagen, lieber Herr Schanowski, wir möchten Sie doch nochmal dazu animieren, doch jetzt einen neuen Job zu suchen. Bevor die Landeskirche da auf mich zugekommen ist, habe ich gedacht, mache ich das mal selber. Und ich habe in den letzten Jahren mit der Hildesheimer Blindenmission sehr stark zusammengearbeitet und die kamen irgendwann auch auf mich zu und sagten, können Sie sich nicht vorstellen, sich bei uns zu bewerben? Der Leiter wird in den Ruhestand gehen. Und ich habe mir das überlegt und habe gesagt, das ist eine schöne Aufgabe. Ich bleibe also im Bereich der Blindenarbeit, nur verlagert sich so ein bisschen mein Gebiet, mit dem ich zu tun habe, von Niedersachsen nach Südostasien. Die Hildesheimer Blindenmission kümmert sich um blinde Kinder und Jugendliche in Südostasien. Das sind also Länder wie Indonesien, Philippinen, Myanmar, das wir gerade oft im Radio hören, Hongkong, China, Taiwan. Das sind so die Länder, mit denen ich zukünftig zu tun habe. Und ich kümmere mich also um die schulische Ausbildung von Kindern.
Ich kenne Sie so von meiner Warte aus als Weltreisender, also durchaus interessiert an dem, was auch am anderen Ende des Globus sozusagen der anderen Seite des Globus passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen das entgegenkommt.
Also natürlich als Blinder unterwegs zu sein, das ist natürlich eine spannende Sache. Es gibt ja so ein paar lustige, die tatsächlich auch allein unterwegs sind. Ich mache das natürlich mit meiner Assistenz, die ich seit ein paar Jahren habe. Und die habe ich auch vorher gefragt, können Sie sich vorstellen, mit mir durchaus auch mit dem Flugzeug unterwegs zu sein, auch etwas ein paar Tage länger, denn ich werde, das gehört dazu zu meinem Job zukünftig, dass ich eben auch sehr regelmäßig eben da hinfliegen muss. Ne? Und das dann nicht nur einen Tag, sondern man besucht ja dann die Schulen, spricht mit den Rektoren dort und muss sich das anschauen, wie es geht. Und meine Assistenz hat sich glücklicherweise bereit erklärt und das macht mir natürlich auch die Sache etwas leichter.
Ich denke, das neue Aufgabengebiet ist ja nicht weniger umfangreich. Und vielleicht können wir später da noch ausführlicher drüber sprechen, aber jetzt vielleicht mal so einen kleinen Überblick, in welcher Situation, in welchen Umständen muss man sich denn blinde und sehbehinderte Menschen im asiatischen Raum vorstellen?
Das Interessante ist ja, wie hat das eigentlich alles angefangen? Und da sieht man vielleicht auch, bei uns ist es vielleicht auch ähnlich gewesen, die Louise Cooper, die vor 130 Jahren als Frau hier in Europa saß, bekam es mit, dass eben das Schicksal vieler blinder Mädchen in China in der Prostitution endete. Und das hat ihr so im Herzen gebrannt, dass sie gesagt hat, ich möchte dahin. Und Damals gab es noch eine richtige Männergesellschaft. Die Missionare waren eben Männer. Und sie hier bei der berühmten, bekannten Hermannsburger Mission hier hat sie angeklopft, hat gesagt, ich möchte mich drum kümmern. Und die haben gesagt, ach, du bist eine Frau, das geht nicht. Und dann hat sie selber das organisiert, ist dorthin. Sie hat dann schnell gemerkt, ich bin eigentlich nicht der richtige Typ dafür, auch gesundheitlich nicht. Und hat dann eine sehr tatkräftige Schwester hingeschickt, die die erste Schule in Hongkong aufgebaut hat. Und das Problem, was in den asiatischen Räumen in den zumindest vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten war, hat manchmal auch einen religiösen Hintergrund. Und da nämlich aufgrund ja zum Beispiel des hinduistischen Glaubens oder auch des buddhistischen Glaubens die Behinderung als Strafe empfunden wurde, als göttliche Strafe, also für ein Leben, was man vorher geführt hat, was eben nicht in Ordnung war. Und so hatten viele eben auch die Einstellung, um die muss man sich nicht kümmern, die sind eben bestraft worden, die müssen um sich selber kümmern. Das hat sich aufgrund auch vieler missionarischer Tätigkeiten, das muss man wirklich auch mal so offen sagen, auch von westlichen Einflüssen, Entwicklungshilfe und Missionsgesellschaften verändert, diese Einstellung. Und aber es ist natürlich immer noch da, genauso auch wie bei uns, auch in unserer Gesellschaft, dass man doch dafür auch kämpfen muss, nicht? Also man muss auch wirklich da etwas einsetzen. Bei der Hildesheimer Blindenmission gelingt es, also teilweise mit Kirchengemeinden, natürlich dann auch zum Beispiel mit einem buddhistischen Kloster in Myanmar oder auch mit Muslimen, dort Zusammenarbeit zu finden, Kooperationen zu finden, sodass eben das gefördert werden kann, dass das A und O, was alle Blinden und Sehbehinderten wissen, Bildung ist alles, damit man auch später im Leben tatsächlich auch klarkommt.
Die Einstellung, die Arbeit von Mission oder zu Mission hat sich ja auch gewandelt unter Christen. Blindenmission klingt jetzt erst einmal doch eher wie ein Begriff aus einer Zeit, die wir gar nicht mehr so kennen. Wie schätzen Sie das ein in Bezug auf die Hildesheimer Blindenmission?
Das sagen Sie ein sehr wichtiges Wort, ne? Das ist, wenn ich da mal in der Vergangenheit da von der Hildesheimer Blindenmission gesprochen habe, bin ich oft angesprochen, ja, sagen Sie, nutzen Sie immer noch dieses alte Wort Mission. Ich würde sagen, so wie ich das zumindest jetzt aus meinem Blickwinkel sehe, hat die Hildesheimer Blindenmission in den letzten Jahren sehr stark auf ein diakonisches Profil hingearbeitet. Also, dass man sagt, wir sind präsent und wir finden diese Aufgabe wichtig. Und ihr könnt an uns ablesen, was uns treibt. Also unser eigener Glaube, daran könnt ihr es ablesen. Aber wir haben grundsätzlich, sagen wir halten uns zurück. Und das ist ja zum Beispiel in Myanmar und solchen Ländern ja ganz strategisch auch schwierig, dass man das da offen macht. Und China auch so. Und die Hildesheimer Blindenmission hat bisher, da ist da immer ganz pragmatisch vorangegangen und hat immer das Ziel im Auge gehabt. Also was können wir tun, damit wir die Situation blinder Kinder und Jugendliche verbessern? Die können an uns ablesen, was uns treibt. Und uns treibt eben dieses diakonische Profil.
Mir sind Sie bekannt oder ja, ich nehme Sie wahr als jemand, der sich sehr engagiert und auch praktisch einbringt in die Blindenseelsorge und alles, was damit zusammenhängt, auch weit über Hannover hinaus. Ich hoffe, Sie bleiben uns in dieser Form auch weiterhin erhalten und wünsche Ihnen für Ihre neue Tätigkeit alles Gute und vielleicht können wir ja mal kommendes Jahr über Ihre neue Arbeit in diesem Rahmen hier auch sprechen.
Sehr herzlich gerne und Herr Sorge, ich danke Ihnen und den Hörerinnen und Hörern, dass ich jetzt heute hier Gast bei Ihnen sein durfte. Und ich gebe ein kleines Versprechen ab. Wenn ich meine erste Reise gemacht habe in die Länder, ich weiß nicht, angedacht ist schon eigentlich dieser Herbst, aber ich sehe es noch nicht, dann werde ich mein Aufnahmegerät mitnehmen und dann kriegen Sie auch von mir einen Live-Eindruck.
Da freuen wir uns jetzt schon und wünschen Ihnen alles Gute, Gottes Segen für Ihre neue Arbeit und vielen Dank, dass Sie die Zeit für dieses Gespräch gefunden haben.
Ich danke Ihnen sehr herzlich.
Lautlose Kirchengemeinden. Norwegen. Etwa 5000 Gehörlose leben in dem skandinavischen Land. Weitere 20.000 Menschen können sich mit ihnen in Gebärdensprache unterhalten. Etwa 80% der Gebärdenden gehören der evangelischen Volkskirche an. Für sie sind spezielle Kirchen eingerichtet. Von Michel Hoffmann. Aus Glaube und Heimat. Es ist Gottesdienst. Ab und zu verstehst du ein bekanntes Wort. So bist du zumindest sicher, in einem Gottesdienst zu sein. Die Mikrofonanlage rauscht mehr als das Meer. Die ausgedruckte Predigt ist nicht in deiner Sprache. Für viele Gehörlose ist dies kein Albtraum, sondern Alltag. Ihre Muttersprache ist eine der fast 200 bekannten Gebärdensprachen. Da Elemente des Mundbildes dabei häufig der sie umgebenden Lautsprache entlehnt sind, können sie durch Ablesen des Mundes bestenfalls Bruchstücke verstehen. Schrift bildet das Lautbild einer Sprache ab, deswegen haben Gebärdensprachen keine Schriftsprache. Alles Schriftliche ist deswegen eine Fremdsprache. Welche Gemeinde würde einen Pfarrer akzeptieren, der im Gottesdienst zum Radebrechen gezwungen ist, weil er nicht in seiner Muttersprache predigt und mindestens 75% seines Dienstes in einer anderen Sprache geschehen? Für Gehörlose ist dies das Normale. Gehörlose sind eine sprachliche und kulturelle Minorität mit einer eigenen Sprache. Deswegen ist auch die kirchliche Arbeit unter ihnen, zumindest in Norwegen, etwas anders organisiert. Die Gehörlosenkirche, Dovekirken, Kirche der Tauben, ist als eigener landesweiter Kirchenkreis organisiert, der dem Bistum Oslo untergeordnet ist. Es gibt 8 Gehörlosengemeinden, oft mit eigenen Kirchen und viele Predigtstätten, an denen im ganzen Land Gottesdienste nach einer eigenen gebärdensprachlichen Liturgie gefeiert werden. Etwa die Hälfte der Pfarrer und Katecheten sind inzwischen Muttersprachler, also selbst gehörlos oder Kinder von Gehörlosen. Hörende Mitarbeiter müssen innerhalb der ersten 3 Jahre nach Anstellung berufsbegleitend eine Gebärdensprachausbildung absolvieren. Diese entspricht dem ersten Jahr der 3-jährigen Vollzeitausbildung für Gebärdendolmetscher. Gebärdensprachlichen Muttersprachlern wird als Ausgleich angeboten, im gleichen Umfang beispielsweise ihr Studium oder Vikariat abzuschließen, während sie bereits angestellt sind. Eine solche Gebärdensprachausbildung ist notwendig, um Gehörlosen das Evangelium in ihrer Sprache zu verkündigen. Doch sie ist auch teuer. Deshalb sind Stellen in der Gehörlosenseelsorge fast immer volle Stellen oder mit Stellen in Einrichtungen für Gehörlose zu vollen Stellen kombiniert und zeitlich unbefristet. So können alle Mitarbeiter in die Gehörlosenkultur eintauchen und die Kirche ist einer der wichtigsten Akteure für diese sprachliche und kulturelle Minorität. Mitglied einer Gehörlosengemeinde kann jeder werden, der Gebärdensprache benutzt, unabhängig vom Grad des Hörens. Mitglieder einer Gehörlosengemeinde haben immer eine Doppelmitgliedschaft innerhalb der Kirche. Sie sind zum einen gemeinsam mit ihren Nachbarn und hörenden Familienmitgliedern Mitglied ihrer hörenden Ortsgemeinde und gleichzeitig Mitglied ihrer regionalen Gehörlosengemeinde. Theoretisch könnten sie auch Mitglied in 2 Kirchenvorständen gleichzeitig sein. Gehörlose haben auch einen eigenen Repräsentanten im Bistumsrat des Bistums Oslo, sowie die Samen in den nördlichen Bistümern. Auch in der Landessynode der Kirke Murte sind sie mit wenigstens einem Vertreter repräsentiert, so wie die Sorben in Sachsen durch den sorbischen Superintendenten. Seit vielen Jahren organisiere ich gemeinsam mit dem Leipziger Gehörlosenpfarrer Andreas Konrad Jugendaustausch mit gebärdensprachlichen Jugendlichen aus Deutschland, Norwegen, Dänemark und Ungarn. Die Jugendlichen verständigen sich dabei oft auf International Signs, eine Art Gebärdensprach-Esperanto, das Gehörlose benutzen, um über die Grenzen ihrer eigenen nationalen Gebärdensprachen und Dialekte hinweg miteinander zu kommunizieren. Ich als Hörender mit einer Ausbildung und viel Erfahrung in norwegischer Gebärdensprache sehe dabei oft nur fliegende Hände. Es ist also alles andere als einfach. Dennoch schrieb eine Teilnehmerin, dass das Beste an diesen Treffen für sie entspannte Kommunikation sei. Gehörlose haben eine eigene Sprache und Kultur auch innerhalb der Kirche und sie brauchen eigene Gemeinden mit entspannter Kommunikation. Ihre Kultur unterscheidet sich wesentlich stärker von der lautsprachlichen, als sich reformierte Gemeinden von lutherischen unterscheiden. Auch wenn Gehörlose in Norwegen wesentlich bessere Rechte und einen besseren Zugang zu Gebärdendolmetschern haben, ist deren Verfügbarkeit und manchmal auch Bezahlung immer noch ein Problem. Mit gut ausgebildeten und dauerhaft in der gehörlosen Seelsorge angestellten Mitarbeitern der Dove-Kirken lässt sich dieses Problem im kirchlichen Rahmen aber oft lösen. Man folgt der gebärdensprachlichen Liturgie. Diese enthält auch eine schriftliche, lautsprachliche Variante. Wenn man jetzt noch eine schriftliche Version der Predigt anfertigt und Stoppzeichen vereinbart, findet sich fast immer jemand, der vorliest und so für die Hörenden dolmetscht, die keine Gebärden ablesen können. Es werden also weniger Dolmetscher gebraucht. Nur wenn ein gehörloser Mitarbeiter beispielsweise mit dem Bischof sprechen will, werden Dolmetscher benötigt. Für die Kirche sind die gehörlosen Mitarbeiter vor allem eine Ressource, weil sie Gehörlose erreichen, wie es Hörende niemals können. Der Autor ist Pfarrer der norwegischen Kirche und lebt mit seiner Familie in Eidsvoll auf der Insel Haramsøy.
Desires Traum, ein Beitrag von Stefan Loy, erschienen bei DRAN am 8.4.2021. Der graue Star ist die häufigste Ursache für Blindheit weltweit. Und das, obwohl er korrigierbar ist. Auch Desires Owona kämpft seit seiner Kindheit mit den Einschränkungen seiner schwindenden Sehkraft. Bevor er starb, versuchte bereits Desires Vater, Geld für die Operation seines Sohnes zusammenzusparen. Vergeblich, denn die Bauernfamilie lebt von einem kleinen Einkommen durch den Verkauf von Kakao. Was sie sonst ernten, stärkehaltige Knollen, Mais und Erdnüsse, benötigen sie für den Eigenbedarf. Absehbar. Der 28-jährige Desire Owona lebt mit seiner Familie in einem Dorf rund 40 Kilometer südöstlich von Kameruns Hauptstadt Yaoundé. Feld- und Hausarbeit könnte er ohne seine Frau Bernadette niemals bewältigen, denn Desire ist fast blind. Fällt mir etwas an einer dämmerigen Stelle herunter, hebt sie es mir auf. Wenn ich auf dem Feld wegen der gleißenden Sonne nichts mehr sehe, löst sie mich ab. Wir beide kennen uns, seit wir Kinder sind. Als sie mich fragte, ob ich sie heiraten würde, erklärte ich ihr, wie stark meine Sehbehinderung ist und wie hart unser Alltag als Bauern sein würde. Gott sei Dank hat sie trotzdem Ja gesagt. Desire und Bernadette haben 4 Kinder im Alter zwischen 2 und 9 Jahren. Als ältester Sohn seiner Familie steht Desire traditionell auch den Familien seiner jüngeren Brüder vor. Ich habe mich um die Gesundheit und die Schulausbildung unserer und ihrer Kinder zu kümmern. Doch täglich kommt mir der Gedanke, dass mir vermutlich niemand eine Operation ermöglicht und ich irgendwann völlig erblindet bin. Dann erfüllt mich eine große Traurigkeit. Ein steiniger Weg. Im Alter von 6 Jahren beginnt Desires Sehkraft nachzulassen. Von der Tafel habe ich nur sehr schlecht lesen können. Ich schrieb mit Fehlern ab und musste mehrere Klassen wiederholen. Trotz Sehbehinderung schaffte ich dann immerhin die Abschlussprüfung nach der Grundschule, erzählt er. Den Traum zu studieren Um später als Beamter zu arbeiten, musste er allerdings begraben. Auch seine erste Stelle in einer Fabrik verliert er rasch. Eine Schreinerlehre muss er ebenfalls aufgeben. Die Maschinen dort sind zu gefährlich. Ohne Sehkraft verliert man schnell die Finger. Immerhin mutet er sich noch zu, sich im Straßenverkehr zu behaupten und malt sich aus, als Taxifahrer Geld zu verdienen. Ein Schwager bietet ihm Fahrstunden an. Aber es war aussichtslos. Bei helllichtem Tag und bei Nacht erkenne ich so gut wie nichts mehr. Also machte er sich in seinem Dorf möglichst nützlich. Zum Zuhören verurteilt. Jeden Tag pünktlich vor Sonnenaufgang macht Desire sich auf den Weg zum 30 Minuten entfernten Feld. Bevor die Sonne zu stark blendet und er nichts mehr erkennen kann, versucht er, möglichst viel zu arbeiten. Seiner Frau Bernadette ist dann immer komisch zumute. Wenn Desire die Straße überquert, kann er herankommende Fahrzeuge nicht sehen. Er muss sich ganz auf sein Gehör verlassen. Ich habe große Angst, er könnte einmal angefahren werden. Oder auf dem Feld, da kann ihn eine Schlange beißen. Jedes Mal, wenn er das Haus verlässt, sorge ich mich um ihn. Auch wenn seine Frau immer betont, wie hart er trotz seiner Behinderung arbeitet und die Kinder betreut, fühlt sich Desire Owono nur wie ein halber Mann, wenn er ihr Arbeit wie das Holzspalten überlassen muss. Er würde diese Arbeit gern für sie übernehmen. Am Sonntag, wenn sich junge Männer zum Fußballspielen treffen, ist Desire meist zum Zuhören verurteilt. Ich liebe Fußball, doch selten werde ich ausgewählt, um mitzuspielen. Meine Freunde sagen mir, ich wäre in ihrer Mannschaft leider ein Schwachpunkt. Auch würde er sehr gerne in einer Selbsthilfegruppe mitmachen, aber auch dort sei er nicht gefragt, weil Vorstandsaufgaben oder andere Rollen Lesen und Schreiben erforderten. Zu Hause übernimmt solche Aufgaben ebenfalls seine Frau. Sie ist es, die in der Familienandacht jeweils den Bibelabschnitt liest. Eine rettende Operation. Eines Tages berichtet Ihnen ein Verwandter von einer Augenklinik nordöstlich von Yandre. Die dortige Untersuchung bestätigt als Ursache für sein Erblinden den grauen Star. Damit ist er einer von 13 Millionen Menschen weltweit, die wegen des grauen Stars erblindet sind. Die Krankheit stellt somit die global häufigste Blindheitsursache dar, obwohl der graue Star korrigierbar ist. Das Problem: viele Betroffene können sich die Operation nicht leisten. Dabei kostet ein viertelstündiger Eingriff umgerechnet gerade mal 30 Euro bzw. 50 Franken. Auch Desire oder Bernadette befürchten, dass sie die Operationskosten abermals nicht bezahlen können. Der erlösende Bescheid kommt aber sogleich. Desire muss für den Eingriff nichts bezahlen. Die Klinik wird von der CBM Christoffel-Blinden-Mission unterstützt, wodurch Spenderinnen und Spender die Kosten für in Armut lebende Familien übernehmen. Rund 2 Monate nach der Untersuchung erhält Desire in beide Augen künstliche Linsen implantiert. Sekundenlang hält Desire die Augen geschlossen, nachdem Augenchirurg Dr. Henry Nkumbe vorsichtig die Verbände abgelöst hat. Dann hebt er langsam die Lider, blinzelt, bis sich die Augen an das Licht gewöhnt haben. »Ich sehe das Fenster«, bemerkt er. Nun dreht er seinen Kopf in Richtung von Bernadette, die 3 Meter entfernt steht. »Ich sehe sie«, staunt er gerührt. Noch tags zuvor erblickte er eine Person in dieser Entfernung nur als verschwommenen Fleck. Die beiden winken sich zu und seit langem zeigt sich auf seinem Gesicht wieder ein Lächeln. Momente später stellt Desire begeistert fest: Ich kann lesen. Soeben hat er einen Schriftzug auf seinem Bettlaken erblickt. Dr. Nkumbe bittet ihn nun, den kleineren Druck einer Schachtel zu lesen. Zuletzt reicht er ihm das Gebetsbuch mit der nahezu winzigen Schrift. Konzentriert packt Desire Owono die Wörter mit seinem Blick und beginnt, fasziniert zu lesen. Immer heller strahlt sein Gesicht. Dank sei Gott, er ist groß. Informationen zum grauen Star. Hervorgerufen wird er durch die Alterung des Gewebes, Mangelernährung, starke Sonneneinstrahlung oder Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Sie kann aber auch vererbt sein oder durch eine Infektion in der Schwangerschaft verursacht werden. Fast alle Betroffene leben in Armutsgebieten. Erkrankt eine Person, trübt sich die Linse üblicherweise während Monaten ein, bis sie nur noch hell und dunkel unterscheiden kann. Die CBM Christoffel-Blinden-Mission ist eine international tätige christliche Entwicklungsorganisation. In Armutsgebieten fördert sie Menschen mit Behinderungen und versucht, vermeidbare Folgeschäden bei Erkrankungen zu verhindern. Im Jahr 2019 ermöglichte sie 589.000 graue Star-Operationen. Weitere Informationen gibt es unter www.cbmwiss.ch und www.cbm.de.
Sie hörten die Streiflichter, eine Rubrik des ABC-Journals mit Informationen aus den Arbeitsbereichen christlicher Blindendienste, Seelsorge und Diakonie, produziert beim COM-In-Netzwerk, gesprochen von Jana Uhlemann, Roland Kurzweg und Markus Wetterauer. Redakteur am Mikrofon, Jörg Sorge.